Zeit, halt zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und eh alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Christian, grüß dich. Du züchtest Dauernschreckenziegen, ist das richtig?
Ja, genau. Das sind Dauernschreckenziegen, das ist eine seltene Rasse, eine auch hochgefährdete Rasse in Österreich. Das ist eigentlich.
Was heißt hochgefährdet?
Hochgefährdet ist eigentlich, das ist eine im roten Züchtercharakter, Charakterisierung. Da sind eigentlich, sage jetzt mal, in Österreich sind ungefähr 3000 Stück vorhanden. Und die gerne auch bis ins im bayerischen Raum, Südtiroler Raum, die ganze Rasse und daher so geht's mal sie hochgefährdet, nicht eingestuft. Ja, das Rassenmerkmal der Dauernschreckenziege ist eigentlich ihre Dreifärbigkeit. Das sind die Farben braun, schwarz, weiß oder auch in der Farbgebung schwarz-weiß.
Schwarz-weiß.
Ja. Farbgebung ist wichtig auch, dass eine Blässe vorhanden ist, also im Kopf, dass sie eine schöne weiße Blässe durchgehende hat.
Ja.
Und sie sollte lebhaft gescheckt sein im Körper.
Lebhaft gescheckt?
Lebhaft gescheckt, ja.
Okay.
Ja. Ganz gern sind Böcke und weibliche eben meistens gehörnt, nicht? Also fast immer gehörnt. Das ist also das Zuchtziel, dass die behornt sind.
Okay.
Und
warum?
Ja, aber das ist, hat man von früheren her schon die Züchterei, hat man schon eigentlich damals die Behornung immer schon vorausgesetzt, nicht?
Okay. Aber hat die irgendeinen Vorteil oder
was? Nein, ist eigentlich gar nichts. Also ist wirklich
ästhetisches Merkmal. Okay. Was ist jetzt das Spezielle an dieser Dauernschecken? Warum sind die jetzt erhaltenswert? Was ist der Vorteil von dem Tier?
Ja, in früheren Zeiten hat man eigentlich diese Dreifärbigkeit eigentlich ja ausgenutzt, sage ich jetzt einmal von der Züchterei her, dass man sie bei jedem verschiedensten Wetterlage, sage ich jetzt einmal bei Schnee, ob man die braunen, schwarzen Flecken wieder ganz gut gesehen oder Farbgebungen oder auch im Strauchbereich, wenn sie in die Sträucher drinstehen oder im Waldbereich unterwegs sind, dann sieht man natürlich den weißen Farbfleck gut, nicht? Von daher hat man eigentlich das gemacht, weil eigentlich das für die Hochgebirgslage, dass man sie einfach, wie man sagt, fürs Auge eigentlich am besten sieht, nicht?
Ja.
Ich sage einmal, und für die Hochgebirgslage, es ist eine Gebirgsziegenrasse, eignet sich ja durch ihre robuste Körperhaltung, was sie hat, und auch generell die ganzen Alteraufhängungen zu, geeignet sich ja die Dauernschecken für die Almbewirtschaftung ja ganz gut.
Jetzt hast du wieder ein Wort gesagt, was ist eine Alteraufhängung? Was ist eine Alteraufhängung?
Ja, das ist voll fast das Gleiche. Eine Alteraufhängung ist eigentlich, wie straff das Alter eigentlich an der Ziege hoch sitzt, nicht?
Ja.
Das Bindegewebe oder das Zentralband da zum Beispiel ist, dass das ganz hoch sitzend ist, dass keine Verletzungen durch Sträucher, dass im Boden strafft, also es sollte relativ ganz straff hoch sitzen, sage ich jetzt mal, das Alter, dass da keine Verletzungen durch Sträucher, Felsen oder sonstige Vorkommnisse bei der Bearbeitung der Almen entsteht.
Okay. Und für was kann ich die Tiere jetzt nut? Also was ist so der Hauptzweck? Ist das jetzt Fleisch oder ist das eher als Nutztier im Land zum Kultivieren von einer Landschaft? Oder für was nimmt man die Viecher jetzt am ehesten her?
Ja, ich glaube, dass sicher die Dauernschreckenziege momentan sehr in ist durch die ganzen züchterischen die Gras hat wieder mehr Stellenwert gekriegt. Es hat eine Zeit gegeben, sage jetzt mal nach der Nachkriegszeit, wo ein Gras eigentlich auch verbündet worden ist, wo es eigentlich auch bei jeder Stalltiere, sage ich mal, blick gesagt, ausgejagt worden ist, nicht? Weil sie keinen Stellenwert mehr gehabt hat. Momentan ist es so, dass die Gras eigentlich eine ganz Intensivität wieder kriegt, nicht? Es gibt viele Ziegenbetriebe, was Produkte herstellen auch, und dadurch ist natürlich ein Gras allweil interessant geworden jetzt in letzter Zeit. Ja, ein Dauernschecken, sage ich jetzt einmal, ist halt rein Hobby beziehungsweise Liebhaberei. Eine Dauernschäcken, eine richtige Dauernschäckenziege zu züchten, was ideal Farbgebungen hat, ist ja sehr schwierig. Ja. Man muss sich das vorstellen, wenn man ungefähr 20 Kitze hat, dann vielleicht für die Zucht 3 bis 5 Stück. Das Restliche ist eigentlich dann, muss man sagen, eigentlich für die Zucht nicht geeignet, wird dann eigentlich darin selbst vermarktet bei jedem Züchter, mhm, und geht in die Fleischproduktion oder man dort halt sonstige Wildzüchtereien verkaufen oder so.
Okay.
Also weg vom Herdebuchbetrieb eigentlich. Ja. Dass man die verkauft.
Ich habe auch hinten gesehen, du hast da ein kleines Projekt mit den Ziegen, du tust Wiesen renaturieren. Das heißt, unnutzbare Weideflächen, glaube ich, auf die du jetzt die Ziegen quasi loslassen hast, damit dann später du da wieder was anderes wächst, wie Wacholder oder Blaubeeren etc., oder? Da sind sie auch relativ gut geeignet für den Zweck, oder?
Ja, also so wie wir uns da befinden, sind wir auf der Müllenalm in der Kirchsau an langen Grund.
Ja.
Die Alm hat seit 50 Jahren kein Weideviech mehr oder keine Bewirtschaftung mehr hinter sich. Ist dadurch ja ein bisschen verbuscht oder eigentlich viel verbuscht und
was
verstreuchert.
Was war dorthin eigentlich bis vor 50 Jahren? Waren dann da Kier oder
da
was?
Waren
war
da waren Kier, ja. Da waren wir 40 Stück Rindviecher da gehabt, also Kier mit Goldviech, wenn man sagt.
Mhm.
Und eben da ist leider noch nichts mehr da geworden, nicht mehr bewirtschaftet worden. Mhm. Und dadurch, dass der Besitzer eigentlich, sage ich mal, von der Alm, ein Doktor ist, mhm, ein medizinischer Doktor, und mhm, und da hat er eigentlich noch gesagt, können wir mal trinken, hast du Interesse? Und habe ich gesagt, ja, man kann da sicherlich ein Bergsprojekt machen.
Mhm.
Und da haben wir uns eigentlich nachher entschlossen, dass man die Weidefläche einzäunt, haben das dann alles gekoppelt, wenn man sagt, im Fachjargon.
Also einen Zaun gemacht?
Einen Zaun gemacht, ja. Richtige Koppeln gemacht.
Ja.
Und dann haben wir jetzt die Gasse hinterlassen. Derzeit haben wir 50 Stück da, der Dauernschäckenziege.
Ja.
Und jetzt werden wir die gezielt, sag ich jetzt einmal, die ganze Verbuschung, Verstreuchung, Mosbeerstauden, Haselnussstauden, die ganzen Zwergsträucher gezielt bekämpfen, sag ich jetzt mal, so, dass wir wieder eine Reaktivierung auf Weidefläche oder auf eine gute Weide ist groß wieder zusammenbringt, nicht?
Und die Ziegen fressen das, was da wächst, aber eine Kuh, wenn du die jetzt drauf lässt, die darf auf der Wiesen oder?
Ja, die darf halt weniger finden,
ja,
nicht?
Ja.
Gras ist ja generell ein Laubfresser, das ist eine Delikatesse für Gras, ist halt, dass ein Fichtenzweig oder ein Laubbaum oder so,
ja,
das ist ja für Gras, sag jetzt mal, wirklich ein Leckerbissen.
Ja.
Und dadurch ist auch das auch gegeben, dass halt der Gras so ein Projekt macht, weil die anderen Viecherrassen ja nicht so geeignet sind halt für diese ganze Strauchverbisse oder so. Da hat die Gras eigene Bisstechnik, nicht?
Mhm.
Dadurch stirbt es nachher da und nachher wird die Weidefläche bzw. der Graswuchs wieder stärker.
Jetzt habe ich schon oft gehört, dass viele Flächen eben so wie die Fläche da verloren gehen für die normale Landwirtschaft. Warum gibt es dann in Österreich nicht viel mehr Ziegen, viel mehr Leute wie die was da Koppeln auffahren auf den Almen und diese Flächen dann auch wieder zurückerobern?
Ja, ich würde sagen, dass diese Arbeitsintensivität auf einer Alm zum Beispiel eine Koppel machen oder generell einen Zaun zu machen, enorm hoch ist. Wir sehen es ja derzeitig auch mit dem Wolf-Debatte, dass man eigentlich ganz schwierig einen Zaun irgendwas macht oder dass man generell einen Zaun irgendwas tut, weil das die Gegebenheit eigentlich total schwierig ist, da einen Zaun zu machen, weil das extremst schwierig ist durch die Geländegängigkeit.
Ja,
und warum tut das nicht mehr? Es hat auch frühere Weiderechte gegeben für Ziegen, zum Beispiel, die sind teilweise verfallen, weil Ziegen nicht mehr auftrieben worden sind, auch, weil die Stückzahl zurückgegangen ist.
Mhm.
Und ja, ein gewisser Idealismus gehört ja auch dazu, nicht, dass man halt sowas betreibt, beziehungsweise mhm, beginnt wieder, nicht?
Mhm. Also es ist irgendwo auf der einen Seite ökonomisch, also wirtschaftlich einfach auch oft nicht rentabel, das heißt, du musst es da wollen, dem muss auch was dran liegen. Ja, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein. Ein Punkt, du hast jetzt noch angesprochen, weil wir gerade beim Rennen sind, wollen wir das da unbedingt noch auf ein Tonbandel draufbringen, beziehungsweise Tonbandel, ist ja kein Tonbandel mehr, ist ja digital. Zaunbauen auf der Alm. Ja, jetzt ist zwar ein Podcast und jetzt hat man kein Büdel dazu, aber gehen wir mal davon aus, es ist ungefähr so steil wie auf der Streif, ein bisschen weniger, manchmal sogar ein bisschen mehr. Da stehen dann Baum umeinander, da sind Streicher, da sind Starner, das ist fast Wildnis. Und dann tust du zusammenbauen. Und die Fläche, die obere Koppel, hast du gesagt, ist wie groß ungefähr? Ein Hektar?
Die hat ungefähr 15 Hektar.
15 Hektar, für Hektar ist 100 mal 100 Meter. Und das heißt, du hast dann eine Außenfläche nur für die eine Koppel da, wo du dann Zaun machst von, wie viel ist das?
Ja, die Gesamtfläche bei der Alm zum Beispiel hat 70 Hektar, ja, wenn wir da sind. Ja. Eben 15 Hektar haben wir eingezäunt. Ja, ist halt ein mordser Arbeitsaufwand, nicht? Ich meine, du musst davor mit der Motorsensen, sag ich jetzt einmal, teilweise im Bereich freimachen, nicht? Oder ja, auch mit der Motorsaß, ja, etwas freischneiden oder, dass du überhaupt mir wieder zukommst, nicht? Dass der Zaun ja überhaupt mehr baut werden kann, nicht? Dass du am Anfang auch kannst, nicht einmal einen Stecken auftragen und.
Wie sagt man der Umfang von so, von der Fläche? Das sind ja nicht 100 Meter, das reden wir schon von Kilometern.
Wir reden schon von Kilometern, ja. Da kann man noch einen Kilometer zu reden.
Ja, wie viele Kilometer hat die eine Koppel oben jetzt rundum?
Also rundum und um sind wir sicher bei 14 Kilometer Zaun. Litzen, also sprich Draht. Kann man
nochmal wiederholen. 14 Kilometer. 14 Kilometer. 14.000 Meter, ja, Zaun.
Ja.
Dass die Gas drin bleiben,
ja.
Und die können aber gut hupfen. Das heißt, du baust du einen Zaun oder hast du dort an zwei Teile?
Nein, also das sind zwei bis drei Litzen, sagt man, nicht? Also ja, Schnüre gespannt. Und ja, die Schnur allein kann man nicht spannen, also gehört ein Holzstempel dazu und es gehört ein Isolator dazu.
Und wie viele Stempel stehen da auf so einem, oder wie viel Stempel sind da? Alle 10 also Meter, 100 Meter? Oder
alle zwischen 5 und 6 Meter, sage ich zum Beispiel, steht ein Stempel, je nach Gegebenheit auch von Erdreich her, sage ich mal, für die Hügeligkeit her. Ja. Natürlich braucht man ein bisschen mehr oder auch weniger mal. Teilweise versuche ich es an Bäumen festzumachen, nicht, sage ich jetzt mal, wie es ist, dass man das auch ein bisschen geschützt hat alles miteinander.
Ein paar Stempensport,
ja, dass man Höhenmeter gewinnt. Ja. Aber sonst im Großen und Ganzen, sage ich mal, reden wir da ungefähr zwischen 400 und 500 Stenkel, was man am Rücken auftragen oder utragen muss eigentlich, nicht, sage ich jetzt mal, in die Hechaufe. Ne?
Das bringst du da auf und dann nimmst du es und dann stehen die ja nicht vom Surfer, sondern da hast du dann...
Ja, dann muss jeder mit der Hand eingeschlagen werden. Das heißt, nicht?
Pro Kilometer, 14 Kilometer, ein Schlägel, ja, so ein, mit einem gewissen Gewicht, oder?
Ja, der hat ungefähr bei die 10, 15 Kilo sowas, der Schlägel, und ja, dann verbringt man halt einige Zeit ein bisschen beim Steckenschlagen nachher, nicht? Ich sag, wie es bei mir war, ist ein ganzer Tag draufgegangen, du hast den ganzen Tag nur Steckenschlagen, ja, schlagst es ins Erdreich rein, und ja, danach ist ja die Arbeit auch noch nicht fertig, dann geht's mit dem Isolator weiter, dann tust du ungefähr mal bei die 1000 Isolatoren mit der Akkubohrmaschine einschrauben, und dann spannt man eigentlich meinen Draht.
Und das heißt, du für 14 Kilometer, warte mal, du hast 200 pro Kilometer ungefähr, wenn du 5 Meter nimmst, haben wir 200 zu Stempen pro Kilometer.
Ja.
Wenn ich das mal 14 rechne, sind wir bei 2800, wenn man wirklich alle 5 Meter anmacht.
Ja.
Dann auf jeden Stempen drei von den, wie hast du gesagt?
Isolatoren.
Die Isolatoren. Das heißt, du hast... jetzt wird es dann schon langsam wild, 2000 viel, ja, also viel Isolatoren und dann noch die Schnur dreimal spannen, das heißt dreimal rundum gehst du einmal mit der Schnur dann noch, also ja, wo der Strom dann reinkommt. Wie lange bist du am Arbeiten?
Also wenn wir jetzt da die obere Koppel hernehmen, was wir jetzt zuerst geschaut haben, ja, bin ich 2 Wochen, also 14 Tage, ja, nur beim Zusammenmachen.
Und wie viele Stunden am Tag?
Ja, man fängt ja gleich in der Früh an, weil speziell beim Scherenwetter, sage ich jetzt mal, in der Mittagssitz macht man schon ein kleines Päuschen einmal, ja, ganz schnell, ja, etwas essen, trinken, aber ich sage im Großen und Ganzen...
Ein Bredli aus dem, gell?
Ja, ein Bredli aus dem muss er her, das nützt nichts.
Ja.
Und, aber ich sage einmal, du bist sicherlich bei 12, 14 Stunden dann durchaus beim Zusammenmachen.
Und 2 Wochen durchgehend?
Durchgehend, ja. Man hat irgendwie einen zeitlichen Druck auch, da die Tiere brauchen ja, oder die Gasse brauchen ja eine neue Koppel wieder.
Das heißt, du musst da Gas geben?
Man muss da schon ein bisschen schauen, dass man zeitnah das Ganze macht, weil auch mit der Almvegetation, sage ich, muss der auch ein bisschen mitgehen, nicht?
Und ich glaube, der ein wichtiger Aspekt ist, so ein Zaun, den gehst du nicht hin, du stößt den Zaun auf, sondern dann bist du dann 2, 3, 4 Monate auf der Alm und bevor du gehst, legst du den kompletten Zaun, also die 40 ja, Kilometer wieder nieder, rollst die Schnur auf, ja, und hoffst dann am nächsten Jahr, dass wenn du wiederkommst, dass die Stempel dann ungefähr noch dort sind, wo es voriges Jahr waren, oder?
Ja, man tut eigentlich das, man legt den Zaun komplett nieder, wenn es Viech daheim ist.
Ja.
Macht man winterfest, wenn man so schön sagt, teilweise im steilen Gelände, lawinengefährdeten Hängen, muss man die Stempel austragen, muss man sie in einen kleinen Sink oder in eine kleine Grube sogar zum legen oder beim Baum irgendwie hinlegen.
Ja.
Das muss man sich halt noch merken fürs nächste Jahr,
ja,
wo man die hinlegt und ja, und dann nächsten Frühjahr tragt man es einfach ganz normal wieder an.
Geht es wieder verfallen lassen.
Ja, baust halt wieder frühzeitig sogar zum auf und, ja, und dass du dann wieder mit den Viecher auf die Wärme kannst, nicht?
Weißt, mir macht das jetzt ein bisschen glücklich, dass wir das Ganze jetzt auch da mal auf Tonband haben, damit man mal zumindest hört, wie viel Arbeit eigentlich Zaunbauen ist, und das ist nicht gerade, das ist steil da draußen. Das ist, ich habe das selber mal machen dürfen, ich weiß, das Einschlagen ist auch nicht immer einfach, weil da sind oft auch Steine drinnen und. Also für jeden, der jetzt sagt, baut doch einmal einen Zaun auf der Alm, ja, den können wir gerne mal einladen.
Ja.
So im Frühjahr oder im Frühjahr, wenn es zum Aufstehen ist, mal vorbeikommen, 2 Wochen Zaun bauen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann überlegt man sich das vielleicht beim nächsten Mal, wenn man einen Zaun fordert, zumindest ein zweites Mal, ob das wirklich realistisch ist, oder?
Ja, ja. Also ich darf jeden herzlich einladen. Wenn einer so viel Motivation hat, dass er da einen Zaun mit mir aufbauen möchte, ja, bitte gerne.
Wir leiten die Adresse gerne weiter, gell? Also.
Sicherlich ein spannendes Erlebnis für manche, nicht?
Ja, ja. Das ist super. Vielen, vielen Dank für die Ausführungen und ja.
Danke für den Besuch. Danke für den Besuch und schöne Grüße auch in die Ferne von Rom, von der Müllneralm.
Von da sehen wir es ja schon die Ferne quasi, gell?
Ja.
Einen guten Ausblick.
Wir haben einen guten Ausblick von unserem Bankerl da.
Das hast du übrigens auch selber gemacht, gell? Weil du bist ja auch irgendwie Hobby-Tischler und
ja, handwerklich.
Handwerklich geschickt, aber warst du auch schön aufgeschmissen, was das nicht war in dem Beruf. Danke. Vierte.
Vierte, servus.